Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Sören.
Philipp.
Du siehst so heiß aus heute.
Ja, ich fühle mich auch tierisch heiß.
Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass du diese Treppe in dein Büro heute noch hochgekrochen bist. Und dich hier mit, wie viel hast du?
Leicht erhöhte Temperatur mit 38,1.
Ah ja, gut.
Ja.
Das ist ja eigentlich.
Ist noch nicht mal Fieber. Ja. Damit wären wir auch noch arbeiten gegangen.
Ja, aber es ist schon krass. In der letzten Folge hast du uns noch erzählt, du hast jetzt Bluthochdruck.
Ja. Jetzt kommt. Ich werde alt.
Jetzt, ja, oder also unsere Gespräche werden älter, weil es ist schon krass, wenn wir uns eigentlich nur noch darüber unterhalten, wie krank wir sind.
Aber Moment, warte. In der vorletzten Folge habe ich nur erzählt, dass ich in Badhose am Strand lag. In der letzten Folge hatte ich Bluthochdruck und heute habe ich Fieber. Das vielleicht.
Ja. Das ist wie bei Benjamin Button eigentlich. Das geht relativ schnell rückwärts.
Ja, jetzt. Richtig.
Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Mit deinen 38 Grad leicht erhöhter Temperatur. Stell dich halt nicht so an.
Ja, genau. Deswegen sitze ich ja hier auch, weil ich mich nicht anstelle. Gut, wenn ich wirres Zeug rede, habe ich auf jeden Fall eine Ausrede und kann sagen, das sind irgendwelche Fieberfantasien oder.
Ja, ich fände das auch, ja, ich fände das schön.
Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann lasse ich mir einfach vom Stuhl fallen, sage ich, habe Fieberkrampf. Ja.
Aber ich finde das schön. Also so eine schöne Fieberhalluzination. Hattest du mal eine Fieber? Also hattest du mal so einen Fiebertraum? So eine Halluzination bei nee. Fieber? Ich hatte das tatsächlich mal.
Eventuell, als du deinen krassen Sonnenstich hattest oder die allergische Reaktion warst, ja?
Nee. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Es war viel früher. Da war ich noch relativ klein und hatte relativ. Also ich glaube, eine Mandelentzündung hatte irgendwie wirklich 41, irgendwas, war richtig hohes Fieber. Krass. Und also mein Gehirn hat so einen Zwang entwickelt in diesem Fieberwahn, so dass ich in meinem Bett versucht habe, mit meiner Bettdecke einen Turm zu bauen. Und dieser Turm musste bis in den Himmel ragen. Aber ich hatte nicht genug Decken. Und dann, es war so krass, weil ich war völlig, jetzt lache ich drüber, das war so schlimm, weil ich war so überfordert, weil ich die ganze Zeit wusste, dass es total irre ist, aber trotzdem so einen Zwang hatte, es zu tun, aber auch wusste, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also das war wirklich
ja.
Wenn jemand da draußen auch schon mal Fieberträume hatte, wir freuen uns davon zu hören. Das sind immer lustige Geschichten.
Das stimmt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen, aufregenden Episode Passierte Kost. Heute Vielfalt im Pflegealltag. Ich bin Philipp und heute habe ich wieder das Vergnügen, gemeinsam mit dem fiebernden Sören vor dem Mikrofon zu stehen, beziehungsweise Sören sitzt, ich auch.
Absolut, Philipp. Und heute haben wir eine besonders spannende Folge für euch da draußen. Zwei außergewöhnliche GästInnen, die mit ihrem Engagement im Pflegebereich wirklich neue Maßstäbe setzen.
Heißen wir Judith und Hanna Burgmeier willkommen, die gerade einen revolutionären Pflegedienst in Bremen gründen. Dieser Pflegedienst steht unter dem Zeichen der Vielfältigkeit mit einem besonderen Fokus auf Sexualität im Alter und Geschlechtervielfalt.
Herzlich willkommen Judith und herzlich willkommen Hanna.
Moin ihr zwei. Moin.
Ja.
Schön hier zu sein.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde einfach direkt einsteigen und sagen, wir fangen an, wie wir immer anfangen. Liebe Judith, liebe Hanna, stellt euch doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal selber vor.
Aber mega gerne. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, hier zu sein bei euch in dem grandiosen Podcast Passierte Kost. Und ich bin Judith Burgmeier. Bin vom Beruf Altenpflegerin, habe ganz viele verschiedene Stationen schon im Gesundheitswesen erlebt und irgendwie ausgeführt, von der direkten Pflege über die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, über ein Gesundheitsamt von innen gesehen und dort eine Gesundheitsregion aufgebaut, regional, über die Gesundheitswirtschaft Nordwest hier im Nordwesten. Alles war dabei und jetzt wollen wir neue Wege gehen. Dazu kommen wir ja gleich.
Genau, ich bin Hanna, bin gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe auch einige Stationen hinter mir, sowohl in der stationären Pflege als auch in der ambulanten Pflege, habe auch einige Quereinstiege hinter mir, unter anderem einen kurzen Ausflug beziehungsweise einen gar nicht so kurzen Ausflug in die Kinder- und Jugendhilfe als Gesundheitspädagogin und bin gelernte Gesundheitspädagogin. Pädagogin im Bachelor und habe einen Master in Sexualwissenschaft, wo wir sicher später noch dazukommen.
Absolut. Und wer von euch jetzt sagt, Gesundheitswirtschaft Nordwest, kenne ich doch irgendwoher? Genau, das war nämlich Momedocare.
Das war die Zauberfolge mit Merlin.
Genau.
Genau, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wer darüber was wissen will, Modern Man Do Care hieß das Ganze, hört sich die Folge, ich habe die Nummer nicht im Kopf, aber die Folge mit dem lieben Merlin an.
Sehr richtig.
Wie habt ihr euch kennengelernt und wann habt ihr entschieden, beruflich gemeinsam Sache zu machen?
Wir haben uns in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz kennengelernt, unter anderem deswegen, weil wir da zusammen gearbeitet haben. Judith damals als Geschäftsbereichsleitung und ich damals als Projektmanagerin für ein Projekt namens Stem Step Care. Das war in Mainz, da haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir uns, bevor wir uns entschieden haben, zusammen zu arbeiten, entschieden, zusammen unseren gemeinsamen Weg weiterzugehen und haben uns entschieden, als Paar weiterzugehen. Danach haben wir uns dann entschieden zu heiraten und relativ mit dem gleichen Maßstab zu heiraten haben wir uns auch entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und gemeinsam in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das war der Weg. Möchtest du was ergänzen?
Ja, vielleicht ergänzend, vielleicht irgendwie, ja, wir haben uns in Mainz auf der Arbeit kennengelernt, aber dann war auch relativ klar, dass Hanna nochmal studieren wollte und irgendwie, ja, hatte ja einen Bachelor in Pflegepädagogik und war auch klar, irgendwie, es geht so irgendwie nochmal in eine andere Richtung auch ein Stück weit und ja, dann hattest du dich in Hamburg auf den Studiengang beworben, also haben wir letztendlich einmal alle Zelte gefühlt in Mainz abgebrochen und haben halt, ohne dass irgendwas feststand, außer Hannas Studiengang, sind wir nach Bremen gezogen. Genau zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon dann auch die Sicherheit, dass ich hier als Geschäftsführerin von Gesundheitswirtschaft Nordwest anfangen kann. Aber wir haben tatsächlich, sind so ein bisschen all-in gegangen und das ist so ein bisschen bezeichnend für uns als Menschen irgendwie auch, dass wir ja da einfach irgendwie auch gesagt haben, okay, wir sind Lebenskomplizinnen letztendlich und das ist sozusagen ja zeichnet sich so ein bisschen privat wie aber auch beruflich aus und für uns war auch ganz klar, dass wir irgendwann ja wieder auch gemeinsam arbeiten wollen und da werden wir irgendwie auch zusammen irgendwie unterwegs sein wollen und so wird's irgendwie ein bisschen rund und dann ging es darum, dass wir ja hier in Bremen halt einfach auch gesehen haben durch unser Engagement hier in der queeren Community, dass dieses Thema Sexualität ganz im Allgemeinen, aber auch das Thema geschlechtliche Vielfalt ja ein Thema ist, worüber einfach kaum gesprochen wird, beziehungsweise was einfach so in der Versorgungspraxis gar nicht da ist oder auch nicht so richtig hingeschaut wird. Und ja, und dann so ein bisschen auch ja im Hinblick auf, sagen wir mal, mit Hannas Studiengang und den Inhalten, die dann da drin auch sozusagen ja thematisiert wurden und eben unserem Blick in die Praxis, den wir ja auch hier in Bremen sehr schnell hatten über das Netzwerk, einfach gesehen, da gibt's eine Lücke und da kann man einfach Versorgung irgendwie ja positiv beeinflussen. Und das ist so ein bisschen auch das, wo wir hinwollen letztendlich. Wir sind ja so zwei absolute Überzeugungstäterinnen und ja, unser Herz schlägt da immer irgendwie schon für die Professionalisierung in der Pflege und für die Pflege. Aber gerade weil wir an so verschiedenen Stellen im Gesundheitswesen schon tätig waren, haben wir halt gemerkt, so wir würden gerne wieder direkte Praxis irgendwie hands-on und wirklich irgendwie mit den Kollegen vor Ort gemeinsam was entwickeln. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, der uns trägt und da machen wir auch echt gerade die Erfahrung, dass genau das, so wie wir es versuchen, machen zu wollen, irgendwie einfach auf viele offene Türen stößt. Da freuen wir uns sehr drüber.
Großartig.
Das klingt brutal spannend und wir werden der Sache jetzt genau auf den Grund gehen, was dahinter steckt, weil man kann einen Pflegedienst gründen und man kann einen Pflegedienst mit Schwerpunkt gründen und man kann den Schwerpunkt wählen und ihr habt dort etwas ausgewählt, was mir zuvor so noch nicht begegnet ist. Und freue mich richtig darauf, dass wir jetzt ganz viel darüber erfahren. Auf jeden Fall klingt das alles sehr mutig, aber es klingt vor allen Dingen danach, dass ihr Dinge, die ihr anpackt, auch, wenn ihr sie dann anpackt, richtig und voll macht und nichts Halbherziges vorantreibt, ist aber vielleicht ein bisschen auch der Kern dahinter. Die Pflegekräfte sind ja oft genauso gepolt. Jetzt mal hier, Sören. Was? Oder? Würdest du auch so unterschreiben, oder?
Ja, absolut.
Ganz oder gar nicht. Das ist doch schon noch irgendwie was wir also hier in dem Podcast, wir haben nicht nur Pflegekräfte, wir haben oft Pflegekräfte. Und also wenn sich da eins unter der Linie herauskristallisiert, dann ist das schon noch irgendetwas, was sich rausstellt, so als wir machen es richtig. Und wir geben alles rein, was wir haben, vor allem unser Herz. Das ist schon etwas, was wir oft erleben. Ganz kurz noch, Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Ich war tatsächlich auch mal Mitglied in der Landespflege, also quasi unter Zwang damals in den
oder auch unter Pflicht, wie wir sagen.
In den Anfängen. Ich habe mir sogar damals die Infoveranstaltungen in Mainz, in dieser kleinen, in dieser Ecke, in diesem Glaskubus vorne auf der Ecke, gab es zu Beginn, ihr kennt diesen Raum bestimmt, ihr guckt jetzt so, als würdet ihr ihn nicht kennen.
Bei der katholischen Hochschule, oder?
Ja, genau. Also das ist so eine Straße, die geht relativ steil runter, dann wird's unten flacher und dann ist rechts so eine Ecke, da ist dann so ein Glas, so eine Glasecke und da waren Infoveranstaltungen. Das war so 2012, 13, sowas. Oder
14 war wahrscheinlich.
14 kann
17, auch sein. Also 15 wurde die Kammer etabliert. 14 gab es den Landtagsbeschluss in Rheinland-Pfalz und 17 habe ich dann angefangen und
20 dann ich.
Das ist auf jeden Fall, habe ich mir diese Infoveranstaltung und dann bis dann alles durch war und als der erste Bescheid kam, dass ich Geld zahlen musste, war ich gerade nach Bayern gezogen. Also ich war tatsächlich nie zahlendes Mitglied, aber ganz kurz war ich zumindest in der Kartei
sozusagen. Verstehe.
Seid ihr aus Rheinland-Pfalz oder hat es euch wegen der Landespflegekammer nach Rheinland-Pfalz verschlagen?
Tatsächlich letzteres, ja.
Ausschließlich letzteres. Ich bin tatsächlich in Stuttgart geboren und groß geworden. Ich habe ja in Nürnberg Pflege- und Gesundheitspädagogik studiert und nach dem Abschluss war ich sehr heiß darauf, tatsächlich in die Landespflegekammer, in die einzig wirklich wahre Kammer Deutschlands zu gelangen und habe mich dann auf eine freie Stelle beworben und bin da tatsächlich auch von vielen meiner KommilitonInnen, nicht von allen, aber einigen bewundert worden in Bezug auf, wow, cool, Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, das klingt ganz schön krass.
Ja, und was noch krasser klingt, ist, aus so einer Verwaltungsstruktur jetzt in den Selbstständigen. Also auch hier wieder, man kann aus der freien Wirtschaft heraus sich selbstständig machen, man kann aber auch aus einer Verwaltung heraus sich selbstständig machen. Ich würde sagen, Zweiteres erfordert noch mal mehr Mut, als sich aus, wenn man freie Wirtschaft gewohnt ist. Aber gut, da steigen wir jetzt dann, denke ich mal, so richtig ein, Sören, oder?
Absolut.
Es wird ja den Moment gegeben haben, es wird irgendein inspirativer Moment in den letzten Monaten oder Jahren bei euch gegeben haben, wo ihr gedacht habt, wir gründen einen Pflegedienst und zwar einen speziellen Pflegedienst. Berichtet uns doch mal von diesem Moment.
Also es gibt jetzt so den Moment gar nicht. Es gibt halt viele Ereignisse, die da so ein bisschen hingeführt haben oder die das so ein bisschen zugespitzt haben. Hanna und ich sind, als wir hier in Bremen angekommen sind, relativ schnell in der Bremer Community gelandet, haben da bei einem Verein hier in Bremen uns ehrenamtlich engagiert für die queere Community und haben
engagieren uns immer noch.
Sehr, sehr ausgiebig. Hanna ist dort auch im Vorstand tatsächlich. Und wir haben einfach auch mitbekommen über die verschiedensten Gespräche, über mein berufliches Netzwerk, dass es da halt einfach eine Versorgungslücke gibt. Und dieses Thema hat uns umgetrieben. Dann haben wir halt gedacht, okay, brauchst du überhaupt sowas wie irgendwie einen separaten queeren Pflegedienst? Ist sowas überhaupt notwendig, wo alles irgendwie inklusiv wird und wir ja auch Menschen irgendwie nicht aussortieren wollen oder irgendwie denen so einen speziellen Rahmen geben wollen? Haben aber einfach auch festgestellt in den letzten Jahren, dass irgendwie Hasskriminalität gegen queere Menschen zunimmt, haben irgendwie gewalttätige Übergriffe gerade auch hier in Bremen erlebt gegen Transpersonen und so weiter im Rahmen von CSDs und so weiter. Hier ein paar Kilometer weiter in Osnabrück ist letztes Jahr jemand zu Tode geprügelt worden. Und solange es halt diese Fälle gibt, ist es halt auch so, dass wir uns halt in einem gesamtgesellschaftlichen Klima bewegen, was halt einfach nicht queer-freundlich ist. Und ganz speziell im Gesundheitswesen, und dazu hat ja auch Hanna, da musst du nachher nochmal detaillierter ausholen, ihre Masterarbeit geschrieben zur Sexualität, zu Queeraltern in Deutschland letztendlich und wie sich dieses Thema auch sexualwissenschaftlich abbildet. Und dieses ganze Konglomerat, sage ich mal, hat dazu geführt, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen wollen. Aber auch eben das Thema Sexualität im ganz Allgemeinen. Also ohne sozusagen den queeren Einschlag ist einfach Sexualität ein Thema nach wie vor in der pflegerischen Versorgung, wie auch in der medizinischen Versorgung, was einfach nicht besprochen wird und wo es einfach ganz viele auch Probleme gibt, die sich daraus ableiten, wenn ein Thema so tabuisiert wird und so nicht besprechbar ist somit für Menschen. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, wir würden gerne dieses Thema Sexualität im ganz Allgemeinen und eben das Thema geschlechtliche Vielfalt in den Vordergrund stellen und haben da quasi auch verschiedene Instrumente, mit denen wir das machen wollen und haben auch ganz lange überlegt, wollen wir wirklich in den regulierten Markt ambulante Pflege irgendwie rein und haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, das zu machen, weil wir denken, dass wir nur mit guter Praxis letztendlich auch andere dazu anstecken können, Dinge zu tun. Und das sozusagen miteinander zu verbinden, das ist so der Gedanke gewesen.
Und vielleicht noch einmal vorgeschaltet zu der Ausgangsfrage von euch. Bevor wir uns entschieden haben, einen ambulanten Pflegedienst mit einem Schwerpunkt zu gründen, war tatsächlich der Schwerpunkt da. Tatsächlich auch der Schwerpunkt mit dem Fokus Sexualität im Alter. Demnach geordnet haben wir dann noch die geschlechtliche Vielfalt, weil da einfach der Need da ist, den wir auch gesehen haben. Haben aber bewusst uns auch für den ersten Titel der Sexualität im Alter entschieden, weil das einfach eine sehr große Zielgruppe ist, die letztendlich jede alternde Person betrifft und damit auch jede alternde Person abgeholt werden kann und unseres Erachtens auch sollte, weil darüber nicht gesprochen wird, weil es tabuisiert ist. Der ambulante Pflegedienst kam dann im Prinzip nachgeschaltet zu dem Schwerpunkt. Wir haben gesagt, wir haben Bock, zu dem Schwerpunkt zu arbeiten. Was braucht es dafür? Haben uns verschiedene Modelle überlegt über Kurzzeitpflegeeinrichtungen, stationäre Langzeitpflege, was einfach auch mit deutlich mehr Kapital verbunden gewesen wäre und haben gedacht, okay, wie kommen wir jetzt schnell mit dem PS auf die Straße, weil wir einfach Bock haben, weil wir motiviert sind und haben dann gedacht, nichts besser als mit einem ambulanten Pflegedienst, mit unserer Expertise und dem Schwerpunkt und mehr als probieren und nicht scheitern können wir nicht.
Und wie genau sieht euer Konzept jetzt im Detail aus?
Wir haben letztendlich drei Säulen in unserem Konzept. Die erste Säule, über die wir hier vermutlich auch heute hauptsächlich sprechen und ja auch schon gesprochen haben, ist tatsächlich der ambulante Pflegedienst mit dem Schwerpunkt, den wir gerade angesprochen haben. Und dann gibt es zwei weitere Säulen, die so ein bisschen nachrangig sind, die aber nicht zu vernachlässigen sind. Die zweite Säule ist tatsächlich eine Sexual- und Beziehungsberatung für vor allen Dingen das pflegende Bezugssystem, sprich pflegende An- und Zugehörige. Die Annahme dessen oder die Idee dessen ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, okay, häusliche Versorgung, ambulante Pflege passiert in der Regel in einem Setting, wo das Bezugssystem mit involviert ist, weil Angehörigenpflege und sind dann dazu gekommen, dass das Familiensystem massiv beeinflusst, wenn es plötzlich eine zu pflegende Person gibt. Und das kann natürlich auch zu Familienkonflikten, aber auch zu Beziehungs- und Paarkonflikten führen. Mit dem Hintergrund, mit meinem Studium der Sexualwissenschaft, haben wir dann gesagt, es macht einfach Sinn, uns zu spezialisieren auf eine Paar- und Beziehungsberatung, speziell für pflegende Angehörige, sind da aber tatsächlich auch offen für die Allgemeinheit. Aber unsere Zielgruppe und unsere KlientInnen und KundInnen gehen da natürlich vor. Und der dritte Schwerpunkt ist dann so ein bisschen auf der Metaebene gedacht. Wir planen Schulungen und Fortbildungen für das Gesundheitswesen im Allgemeinen, gerade zu den Themen Pflege, Sexualität und Alter und geschlechtliche Vielfalt, um im besten Fall einen Kreislauf zu schaffen, so dass es uns vielleicht irgendwann als ambulanten Pflegedienst mit der Spezialisierung gar nicht mehr braucht, sondern dass letztendlich alle VersorgerInnen im Gesundheitssystem sensibilisiert sind vor allen Dingen auch für Alltagsdiskriminierung, aber sensibilisiert sind auch einfach für Versorgungen von Menschen, die keine heteronormative Lebensrealität leben.
Also würdet ihr euch selbst auch als Leuchtturmprojekt für Deutschland da bezeichnen?
Jetzt kommt dein Spruch.
Ja, mein Spruch. Also es ist tatsächlich so, dass wir Deutschlands erster Pflegedienst mit dem Schwerpunkt auf Sexualität und geschlechtlicher Vielfalt sind. Da gibt es nichts Vergleichbares. Was es gibt, ist letztendlich ein Qualitätssiegel aus Berlin. Lebensort Vielfalt heißt das. Das ist ein tolles Siegel, was wir auch anstreben, wo wir auch schon mit den KollegInnen in Berlin im Austausch sind, gleich zu Beginn, weil das letztendlich Pflegeeinrichtungen sozusagen sensibilisieren soll, was das Thema Queersensibilität letztendlich angeht. Also das ist ja ein Ausschnitt, den wir auch mit sozusagen fokussieren, aber unser Konzept geht ja dahingehend etwas weiter. Und wir haben letztendlich einfach vor, mit unserem Team gemeinsam, was es ja noch nicht gibt, was wir erst noch aufbauen werden, dass wir letztendlich Instrumente auch schaffen, diese Themen in der Praxis auch tatsächlich abbilden. Das heißt, neben der pflegerischen und medizinischen Anamnese wird es halt eine Sexualanamnese geben. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Menschen irgendwas aufdrücken und dass wir sozusagen die Menschen dazu sozusagen verpflichten, irgendwie mit uns über Sexualität zu sprechen. Aber wir wollen das vorbieten, dass es letztendlich ganz genau wie, ich sage immer, die Themen Tod, Sterben und Trauer, die haben wir vor 25 Jahren auch nicht besprochen. Es war ein Riesentabuthema letztendlich gesellschaftlich gesehen. Und heute haben wir eine super spezialisierte Palliativversorgung, haben irgendwie Palliativstationen in den Kliniken, haben eine SAPV, haben eigentlich auf der anderen Seite sozusagen die ambulante allgemeine Palliativversorgung vergessen sozusagen. Und uns wird es einfach darum gehen, diese Themen so hinzubekommen, dass es was ganz Normales ist, wie sich in der Pflege über die Ausscheidung, über das Essen, über sozusagen Schlafgewohnheiten, auch eben über Sexualität zu unterhalten. Und eben das ist so ein bisschen das übergeordnete Ziel, was wir damit anstreben. Ja, Hanna kann da viel, viel deutlicher nochmal ausführen, auch was so Ergebnisse der Masterarbeit waren, was Menschen da im Endeffekt auch gesagt haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben im Gesundheitswesen im Laufe ihres Lebens. Und das hat mich schon irgendwie ziemlich betroffen gemacht. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir freuen uns, dass wir einfach damit jetzt rausgehen können und da so Testballons einfach starten und das gemeinsam versuchen, einfach ein Stück weit zu ändern in unserem Kosmos, sofern das möglich ist.
Ich kann noch eine Ergänzung machen. Es macht auch deutlich mehr Spaß, über Sexualität zu sprechen, wie über Sterben und Tod.
Das stimmt.
Es ist einfach gut, sich über Sexualität auszutauschen.
Genau, das ist vielleicht auch noch so ein Fokus letztendlich. Wir wollen nicht nur die Probleme, die rund um Sexualität da sind, besprechbar machen, sondern wir wollen im Endeffekt einfach auch über die Bedürfnisse von Menschen sprechen. Und das ist halt schon mal irgendwie auch so ein Switch im Kopf, weil wenn es um Sexualität und Pflege geht, dann geht es meistens einfach darum, dass halt irgendwas passiert ist. Es gab irgendwie oft ein Ereignis so und es geht aber doch darum, sozusagen anzuerkennen, dass Sexualität in mannigfaltiger Weise letztendlich da ist für letztendlich auch mentale Gesundheit, für eine körperliche Gesundheit. Also hat ja verschiedene Funktionen neben der eigentlichen Fortpflanzungsfunktion so und macht halt einfach auch Spaß und ist ein Bestandteil eines jeden Lebens. Sexualität ist auch nicht nur sozusagen der körperliche Akt, sondern das kann ja auch im therapeutischen Sinne sein. Also es kann letztendlich auch eine Handmassage sein, es kann aktivierende Waschung sein, letztendlich auch das, also auch Berührung, auch das ist alles Sexualität. Und es geht aber darum, Menschen auch zu sensibilisieren dafür, was man auch noch tun kann, ohne sozusagen direkt sozusagen aktiv zu werden dahingehend. Ne? Also einfach diese Dinge weiterzutragen.
Und vielleicht da nur einmal zur Ergänzung, die Dinge, die Judith gerade auch nannte, um da einfach von vorhinein klar zu sein, die passieren im Einvernehmen und die passieren, wenn es um die Themen Sexualität geht, auch mit der bewussten Anmerkung im Sinne von, es gibt hier eine Handmassage, die dient der sexuellen Erregung, die dient dem Wohlfühlen, die hat einen sexuellen Bezug. Wenn es tatsächlich sexuellen Bezug haben soll, dann wird das kommuniziert und dann passiert das im Einvernehmen. Das heißt nicht, dass jede Handmassage, jede Fußreflexzonenmassage plötzlich sexuell erregend sein kann und alle davon Abstand nehmen.
Hochspannend. Ich glaube, dass das viele Pflegekräfte tatsächlich auch zum Nachdenken anregen kann. Das regt mich selbst zum Nachdenken an, weil man muss schon sagen, dass Sexualität in der Pflege ein Stück weit mit einem Stigmata des, sagen wir mal, des Fehlverhaltens verbunden wird.
Ja.
Also in dem Moment, wo Menschen Sexualität in irgendeiner Art und Weise gezeigt haben, wurde es oft und meist mit Fehlverhalten gleichgesetzt, im Sinne von, das hat hier nichts verloren.
Genau, ja.
Und es gab mit Sicherheit, ich will jetzt auch nicht das zu pauschalisieren, dass das immer alles korrekt war, was ich erlebt habe, aber wahrscheinlich haben wir uns immer in der Vergangenheit viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, warum passiert das eigentlich. Ich bin gespannt, was es für Möglichkeiten dort gibt. Ihr habt jetzt schon einige angedeutet, um eben dieses Bedürfnis, wir reden ja ganz viel und mit Expertenstandards unfassbar viel über Bedürfnisse des Menschen, die ja auch befriedigt werden müssen, um präventiv durchs alte Leben noch zu gehen, aber Sexualität ist und bleibt ein Bedürfnis. Es hört nicht einfach mit dem Eintritt ins Pflegeheim auf.
Es hat kein Verfallsdatum, ne?
So, jetzt würde ich aber trotzdem mal vorschlagen, dass wir noch ein bisschen hier mal Dekodierungsmaßnahmen schaffen. Begrifflichkeiten wie queer, habt ihr queere Community, aber auch der Begriff Geschlechtervielfalt, Ich will den nicht einfach so nicht beachten, sondern ich will, dass wir darüber sprechen. Und ich will, dass wir jetzt die Folge dafür nutzen, dass alle, die zuhören, auch wissen, worüber wir da sprechen, wenn diese Begrifflichkeiten benutzt werden. Weil ich glaube, nur dann kann man auch verstehen, was ihr macht. Und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr vor allen Dingen diese zwei Begrifflichkeiten den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal nahe bringt und genau die Definition vielleicht dahinter erklärt. Mhm.
Weil du so schön gefragt hast, suche ich einfach aus, mit was wir beginnen. Würde tatsächlich mit dem Sammelbegriff queer beginnen. Es ist super, dass ihr danach fragt und dass wir da auch nochmal Raum haben, das zu definieren. Da gibt's nämlich ganz verschiedene Definitionen davon. Der Begriff queer wird tatsächlich auf der einen Seite auch als politisches Instrument angewendet, was gar nicht unsere Intention ist, sondern tatsächlich verwenden wir queer als Sammelbegriff von Lebensrealitäten, die sich ab der Heteronormativität befinden, was nichts anderes heißt wie alle Lebensrealitäten, die sich nicht in einem klassischen heterosexuellen Mann-Frau-Frau-Mann-Konstrukt wiederfinden. Wobei auch hier nochmal ganz wichtig ist, queer auch durchaus inkludierend für Menschen, die sich selbst als heterosexuell, also als gegengeschlechtlich liebend bezeichnen und sich aber in anderer Art und Weise als queer definieren, sei es über einen Geschlechtsausdruck, der einfach dargestellt ist über ein ganz plakatives Beispiel, eine männlich gelesene Person, die sich gerne die Fingernägel lackiert, sehr wohl aber eine weiblich gelesene Partnerin hat, kann sich auch als queer definieren, auch wenn eine klassische heterosexuelle Orientierung dahinter steht. Das ist der Begriff queer. Und der andere Begriff, Philipp, du sprachst von Geschlechtervielfalt. Wir sagen tatsächlich bewusst geschlechtliche Vielfalt. Was es so ein bisschen größer macht im Sinne von Geschlechter bedeutet in unserem binären System Mann, Frau. Wir sprechen von geschlechtlicher Vielfalt, um tatsächlich diese Binarität dahinter aufzubrechen, zu sagen, ja, es gibt biologisch letztendlich das XY, die XY-Chromosom und es gibt in unserer Gesellschaft einfach eine Mann-Frau-Denke und die geschlechtliche Vielfalt sieht genau dieses Kontinuum vor zwischen Frau und Mann und alles, was da noch dazwischen ist oder weiter rechts, weiter links, weiter in der Mitte, letztendlich die komplette Bandbreite von Geschlecht, die da sein kann und auch da sein soll und deshalb die Vielfalt hinter dem Geschlechtlichen.
Und vielleicht noch ergänzend, ganz viele Menschen, die heute pflegebedürftig sind und früher, sag ich mal, abseits der Heteronormativität gelebt haben, Klammer auf, die wurden ja strafrechtlich verfolgt bis 1994, Klammer zu, die definieren sich, sag ich mal, im Schwerpunkt eher als entweder schwul oder lesbisch oder manchmal sagen die, was man so in der Literatur liest, sagen die auch irgendwie so, ja, wir sind vom anderen Ufer oder so. Also es gibt halt 1 Million Begrifflichkeiten für letztendlich dasselbe Thema. Deswegen haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, diesen Sammelbegriff queer zu wählen, meinen damit quasi alle. Das heißt aber noch längst nicht, dass sich sozusagen innerhalb der Community alle damit auch abgeholt und angesprochen fühlen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Thema letztendlich, was halt einfach in die verschiedensten Richtungen diskutiert werden kann.
Ja, und sich auch aktuell in Diskussion befindet. Also ich denke, das hat man gerade in den letzten Jahren auch an Begrifflichkeiten durchaus, kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber der Begriff oder die Definition queer ist jetzt auch nicht, dass ich den schon 15 Jahre kenne oder so, sondern das ist so in den letzten Jahren schon auch gepusht worden. Und das, also sagen wir mal, das ist, glaube ich, jetzt so mittlerweile, es ist in der breiten Masse auch wirklich angekommen und jeder hat schon mal einen Kontakt mit den Begriffen gehabt. Trotzdem glaube ich nicht, dass alle wissen, was dahinter steckt. Deswegen war es jetzt auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir so Dinge so abnicken und so, ja.
Ja, vollkommen. Ja, und auch aufgreifen, ne? Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute vielleicht sogar häufiger über queer sprechen und das halt einfach nur irgendwo mal aufgegriffen haben, aber halt die per Definition überhaupt nicht wissen, worüber sie eigentlich gerade sprechen.
Ja,
und das spiegelt das Problem, glaube ich, noch sehr deutlich. Scham haben, nachzufragen, was dahinter steckt. Lieber nicht benennen, nicht nachfragen. Einfach mal so, ja, so ungefähr werde ich es schon verstanden haben. Und das spiegelt eigentlich noch, dass es noch lang nicht fertig ist, diese Form von Aufklärung, sondern so noch wahrscheinlich immer noch sehr, sehr am Anfang stehen. Aber ja, ich glaube, wenn Menschen nachfragen, was es ist, dann zeigt das, dass sie
offen dafür sind.
ja, offener dafür sind.
Ja, vollkommen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, darüber im Gespräch zu bleiben. Ich nenne hier ganz oft den Begriff der Generation Gap, den es einfach gibt. Es gibt Role Models, die sind vor allen Dingen auch durch Social Media irgendwie sichtbar und bekannt geworden, was vor allen Dingen den jüngeren Generationen geholfen hat, sich vielleicht auch selbst zu labeln, mit dem Begriff Queer ganz anders zu arbeiten, den Begriff Queer auch als Sammelbegriff zu nutzen. Und gleichzeitig gibt es die Generation, die eben nicht mit Social Media groß geworden ist, damit auch mit weniger Rollenbildern, die noch ganz andere Labels und Betitelungen genutzt haben und somit auch bewusst sagen, ich will mit dem Begriff Queer nichts zu tun haben, weil das bin ich nicht, das bildet nicht meine Generation oder auch nicht meine sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung ab. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und auch zu sagen, wie definieren wir das? Und letztendlich ist es mir komplett egal, ob jemand sagt, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin queer, weil das ist für mich alles geschlechtliche Vielfalt und ich glaube, darum geht's.
So, du hast geforscht im Rahmen deiner Masterarbeit und du wirst uns jetzt, Hannah, berichten können, was bewegt denn die Menschen da draußen, die mit dem Gesundheitswesen in Kontakt kommen und vielleicht ihre Bedürfnisse nicht befriedigt sehen.
Genau, danke für die Überleitung. Ich habe geforscht, ich habe qualitative Interviews geführt mit Teilnehmenden im Alter von ab 40 bis 86 Jahre zum Thema Queeraltern in Deutschland. Ich sage das auch bewusst so, es gab durchaus das Thema Gesundheitswesen, ich habe aber auch bewusst breiter geforscht, qualitativ geforscht, Interviews geführt, weil ich einfach die gesamte Sparte des Queer-Altern in Deutschland abdecken wollte. Da ging es unter anderem um Themen wie Freizeitgestaltung, es ging aber auch um Themen wie gelebte Sexualität und es ging eben auch um Themen wie Gesundheit. Und markante Ergebnisse waren, dass, vielleicht muss ich so anfangen, Pflegebedürftigkeit oder das Ausbleiben von Gesundheit bringt eine Art Hilflosigkeit mit sich und oft ein Angewiesensein auf medizinisches Personal, sei es im ambulant pflegerischen Setting oder auch im stationären Setting. Ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand hilft, weil ich mir nicht mehr selber helfen kann, weil mein Krankheitsstadium so weit fortgeschritten ist oder ich akut einfach Hilfe brauche, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Dieser Zustand von Hilflosigkeit bringt eine große Angst mit sich. Und die Angst wird dadurch bestärkt, zu wissen, ich bin nicht so wie alle, ich bin nicht normal, in Anführungsstrichen. Ich habe vielleicht körperliche Veränderungen, gerade bei transidenten Personen der Fall, wenn es körperverändernde Maßnahmen gab. Ich habe aber vielleicht auch einfach andere Lebensrealitäten. Dann wurde ganz oft als großes Problem tatsächlich Alltagsdiskriminierung genannt und somit die Angst, eben abhängig zu sein von gerade der Gesundheitsversorgung, die alltagsdiskriminierend agiert, ohne das zu reflektieren. Ein klassisches Beispiel ist in der stationären Langzeitpflege oder auch im Akutklinikum, wenn gefragt wird, ja Mensch, wen können wir denn als Kontaktperson aufschreiben, wer kommt sie denn noch besuchen? Wenn jetzt eine weiblich gelesene Person im Krankenhaus ist, kommt ihr Mann noch oder kommen Kinder? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Antwort ist demonstrativ, ein Outing auszusprechen, indem man sagt, oh nee, ich habe gar keinen Mann, ich habe eine Partnerin und auch keine Kinder, was in den wenigsten Fällen gemacht wird, weil Zwangs-Outing-Situationen sind einfach nicht gut für die psychische Gesundheit. Und die andere Variante ist die zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück in meinen Kleiderschrank. Letztendlich gibt es da auch diesen Fachbegriff Back into Closet und sag einfach gar nichts und beantworte diese Frage im Sinne von, ja, schwammig, mal sehen, weiß ich noch nicht genau, was letztendlich aber einfach dazu führt, dass ich meinen Aufenthalt gar nicht selbstbestimmt bestimmen kann, weil ich gar nicht meine Identität leben kann, weil die vom System vielleicht sogar anerkannt werden würde, aber dafür müsste ich mich eben outen und das ist ein Prozess, der unmöglich ist, vor allen Dingen in einer Art der Hilflosigkeit. Jetzt habe ich das lange ausgeführt, aber ich glaube, dass das Beispiel wichtig ist, um zu verstehen, wie Alltagsdiskriminierung auch im Gesundheitssektor passieren kann und einfach nicht reflektiert wird aufgrund von, dass es ganz viel Unwissen, dass es eben, also das Wissen, dass es andere Lebensrealitäten gibt, ja, aber ich glaube, das Unwissen besteht in der Form der Frage, was passiert mit dieser Frage, was macht die Frage bei meinem Gegenüber, weil ich da gar nicht drüber nachdenke, in meinen Routinen, die ich habe, sei es in der Langzeitpflege, sei es in der ambulanten Pflege, sei es im Klinikum, da stelle ich mir die Frage nicht, weil es eine ganz klassische Aufnahmefrage ist. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, was eben große Angst macht und auch großes Bestürzen macht, wenn die Menschen denken, okay, ich werde alt und pflegebedürftig und habe eine sexuelle Orientierung, eine sexuelle Identität, die nicht der Norm entspricht, dann schneide ich in der Regel schlechter ab, wie das andere tun.
Ich finde das so krass. Als wir angefangen haben, habe ich so gedacht, ich kenne dieses Problem irgendwie gar nicht. Also klar kenne ich das Problem nicht, weil ich nicht in Häkchen betroffen bin. Aber für mich ist es halt auch mega normal. Also ich hatte in der Schulzeit schon einen guter Freund, der eine Geschlechtsumwandlung hatte. Ich habe im Klinikum gleichgeschlechtliche Kollegen ohne Ende gehabt. Also es waren wirklich ganz viele, die dann auch teilweise schon verheiratet waren. Danach war ich dann in der Ausbildung, da hatte ich auch einige geschlechtlich gleich Liebende. So, und dann bin ich in die ambulante Pflege gegangen und mein Geschäftsführer damals war halt auch gleichgeschlechtlich liebend. So, also ich habe vorhin überlegt, ich muss mal Philipp fragen, ob der dieses Problem überhaupt kennt. Aber jetzt, wo wir halt so im Detail sind, wird einem das bewusst so, ja klar, es war für mich nie ein Thema, aber ich kann mich da halt auch überhaupt nicht reinversetzen in diese Situation, die du sagst, ein Aufnahmegespräch oder die Frage nach, also wirklich völlig banale Sachen. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig dieses Thema ist und darüber zu sprechen.
Ja, und das zeigt auch, und ich glaube, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir einen dramatischen, historischen Background haben bei allen Menschen, die altern, dass wir, Judith hat es vorher kurz angerissen, letztendlich eine strafrechtliche Verfolgung von Teilen der queeren Community, des lesbisch-schwulen transidenten Lebens bis 1994 hatten. Das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Da wird es einem irgendwie schlecht beim Aussprechen. Und das prägt. Und die Tatsache, wenn ich was sage und das löst Irritation aus oder gar irgendwie strafrechtliche Konsequenzen, das prägt auch in meiner Art des Outings und in meiner Art der Kommunikation. Und wenn ich dann hilflos bin und letztendlich auf einen Sektor treffe oder auf einen Bereich, wo ich nicht sicher sein kann oder keinen sicheren Raum habe, dann werde ich natürlich unsicher und dann bleibe ich mehr bei mir und gehe damit weniger nach außen.
Ja. Ja, also ne, man darf, das ist 29 Jahre her.
Ja.
Das gab's noch, als ich, ach, da war ich ja, Philipp würde jetzt sagen, da warst du schon alt.
Ja, ich bin da tatsächlich geboren.
Ja, das ist echt krass.
Ja.
Was auch noch ganz spannend ist, ist ja der Aspekt, dass nur weil man queer ist, man nicht unbedingt sensibler ist für diese Themen. Also das ist vielleicht irgendwie auch manchmal unbequem, das so laut auszusprechen, auch innerhalb einer queeren Community. Aber das heißt noch lange nicht, wenn ich selber in dieser Lebensrealität drinstecke, dass ich frei bin davon, sozusagen meine eigenen Vorurteile irgendwie vor mir herzuschleppen. Und es gibt auch innerhalb der queeren Community Unverständnis darüber, dass ein Mann plötzlich eine Frau ist, sozusagen. Ne? Also das ist das sind genau eben die Themen und so haben wir diese Themen letztendlich mit Kollegen oder mit Menschen, die letztendlich aus dem Ausland kommen und so weiter und sich nicht gut hier integriert fühlen. Das ist letztendlich einfach eine Haltungsfrage ganz oft und eine Frage von Wissen, von irgendwie Berührungspunkten, von Erfahrungen, die ich irgendwie mache und deswegen bin ich wieder bei diesem Punkt, darüber sprechen und das irgendwie besprechbar machen und irgendwie fördert einfach eine gewisse Normalität. Und wenn es dann normal ist, dann sozusagen ist das auch ein ganz anderes Thema.
Das ist auch ein sehr spannender Punkt. Das bedeutet also, Homosexualität jetzt zum Beispiel alleine ist kein Garant für grundsätzliche Offenheit.
Nein, ganz sicher nicht.
Also das heißt, in einer queeren Community befindet man sich aber dann aber auch nur, wenn man diese Offenheit präsentiert. Das wäre jetzt zumindest mein Verständnis gewesen. Das heißt, es gibt da auch nochmal Silos. Es gibt also die Menschen, die, sagen wir mal, es gibt das extreme Beispiel, dass Menschen sagen, das einzige Wahre ist Frau und Mann. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen Frau und Mann, aber auch Mann und Mann und Frau und Frau. Und dann gibt es, also das heißt, da gibt es also Abstufungen auch in der Offenheit. Auch noch nicht drüber nachgedacht. Auch ein ganz spannender Aspekt, auch da, das auf dem Schirm zu haben, dass nicht Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind, automatisch alles akzeptieren, was jenseits der Hetero Sexualität.
Auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, ne?
Genau. Also, ich wollte gerade sagen, wir sind alle menschlich und sind alle sozialisiert auf die eine oder andere Art und haben auch alle unterschiedlich gelernt zu überleben oder Strategien zu entwickeln, wie wir uns reflektieren oder auch nicht reflektieren. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Wenn ich tendenziell davon ausgehe, zu sagen, okay, alles sind irgendwie auf ihre Art diskriminierend in den verschiedenen Arten, ne? Auch ich bin nicht frei von Diskriminierung und ich diskriminiere sicher im Alltag. Und ich glaube, das Wichtige ist, in vermeintlich diskriminierenden Situationen sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, okay, wo kommt das her? Und wie kann ich mein Verhalten irgendwie beeinflussen, dass ich weniger diskriminierend im Alltag unterwegs bin? weil, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn das so ein Totschlagargument ist, wir einfach hier sitzen, sehr privilegiert sind, wir irgendwie weiße, westlich orientierte Menschen mit einer ganz klaren Cis-Geschlechtlichkeit haben, sprich, wir sind mit einem Geschlecht geboren, fühlen uns dem Geschlecht auch zugehörig. Und all das sind Privilegien, die natürlich dazu führen können, dass wir aufgrund von unseren Privilegien auch diskriminieren und diese Diskriminierung gar nicht erst hinterfragen, weil wir es nicht müssen.
Ja, definitiv. Das verstehe ich komplett. Diese Erkenntnisse, was bedeutet das für euren Pflegedienst? Was bietet ihr denn jetzt in der pflegerischen Praxis dann konkret an, was es zuvor noch nicht gab?
Also ich übersetze es immer so, dass unsere Idee ist, also wir gründen letztendlich am 1.2. nächsten Jahres unsere GmbH. Das ist so der Zeithorizont und dann gehen wir mit den Kassen, also mit denen sind wir schon im Gespräch, aber mit denen gehen wir dann natürlich in den Versorgungsvertrag, sodass wir, sage ich mal, so im Mai mit den ersten Versorgungen hier in Bremen starten. Und wir werden aber schon zum 1.3. letztendlich Pflegefachpersonen anstellen. Wir brauchen, um überhaupt starten zu können, drei weitere Kollegen. Es ist quasi so geplant, dass wir die Zeit bis zum Start des Versorgungsvertrags nutzen, um letztendlich auch konzeptionell weiterzuarbeiten. Klar, wir haben unsere Ideen, wir haben unsere Konzepte, aber wir wollen letztendlich partizipativ mit unseren Pflegefachpersonen, mit unserem Team letztendlich einfach an diesen Themen feilen. Und genau da sehen wir auch so ein bisschen, ja, dieses Thema letztendlich angesiedelt. Wir wollen was anders machen, wie das bestehende Pflegedienste machen können, weil wir sind ja ganz neu, wir sind ganz frisch, wir gründen uns erst. Das heißt, wir können jeden Prozess im Endeffekt anschauen. Wir wollen von Anfang an möglichst digitalisierte Prozesse. Ich bin auch ganz erschrocken darüber, wie viel Doppelstruktur es noch gibt. Ich habe gerade mal hospitiert in einem ambulanten Dienst, weil meine praktische Berufstätigkeit auch schon einige Jahre zurückliegt und ich mir einfach mal anschauen wollte, was machen denn die Kollegen so? Und ich finde das sehr spannend, ja, wie viele Doppelstrukturen es tatsächlich gibt, einfach weil ja Telematikinfrastruktur und diese ganzen Geschichten halt doch noch nicht so weit sind, wie ich dachte, dass sie sind. Und das erschreckt mich tatsächlich, weil das ist ja wirklich ja anderes Thema, aber ich schweife so ein bisschen, merke ich gerade. Genau. Wir starten mit diesem Vorhaben einen Testballon auf allen Ebenen. Und wir haben richtig Bock da drauf, wir sind richtig motiviert, aber es ist vollkommen klar, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard haben und dass wir den auch halten wollen und dass wir letztendlich Menschen suchen, die genauso viel Bock haben auf Versorgung, wie wir das haben. Und wenn uns das gelingt und wenn auch die Kassen mitspielen und wir tatsächlich auch so verhandelt unseren Versorgungsvertrag und unsere Dinge, die wir einfach brauchen, um adäquat pflegen zu können, wenn wir das so hinbekommen, und das sieht ganz gut aus, da sind wir ja schon in Gesprächen, dann geht's los mit der Versorgung und dann hoffen wir einfach drauf, dass wir weitere Menschen infizieren mit unserer Idee und dass wir letztendlich dann unsere ganzen Dinge ausprobieren können und die dann einfach auch in die Praxis bei anderen Pflegediensten letztendlich auch oder anderen Pflegeeinrichtungen oder auch MedizinerInnen, die sind ja auch nicht frei von diesen ganzen Themen, dass wir da die Instrumente, die wir dort ausprobieren mit den KollegInnen zusammen, dann auch etablieren können. Das ist so der Grundgedanke.
Ich finde auch, dass das Wort Testballon dem gar nicht gerecht wird, was wir da auf die Beine stellen und bis dahin gestellt haben. Das ist viel mehr, das hat jetzt schon mehr Fundament als für mich in meiner Vision ein Testballon.
Absolut. Und wenn ihr gerade jetzt da draußen überlegt, habe ich jetzt richtig gehört, ja, die beiden suchen Personal. Von daher ruhig hier nochmal den Aufruf, wenn ihr also in und um zu Bremen kommt oder halt auch aus, keine Ahnung, München, Düsseldorf, Nürnberg und sagt, es ist mir eigentlich egal, wo ich wohne, aber auf das Konzept habe ich Bock. Dann verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten via Instagram, LinkedIn etc., dass ihr euch da melden könnt.
Super, da freuen wir uns. Wir freuen uns immer einfach irgendwie über Kontaktaufnahme, sind da total offen, hatten jetzt auch mal so eine so eine erste Veranstaltung, wo wir mit unserem Thema nach außen gegangen sind. Die war super gut besucht. Da waren auch echt interessierte Pflegende da und hatten da richtig tolle Gespräche. Und ja, wir freuen uns einfach sehr, dass dass diese Idee, die es ja anfänglich mal war, aus der jetzt ein Unternehmen sich entwickelt, dass das letztendlich einfach auf fruchtbaren Boden stößt und die Menschen durchaus was mit den Themen anfangen können. Das ist ja durchaus auch ein erklärungsbedürftiges Thema, ne? Aber wir merken, dass wir da offene Türen einrennen. Das freut uns sehr.
Vielleicht noch eine ganz wichtige Ergänzung, gerade auch aufgrund des Aufrufes. Wir freuen uns immer über Pflegefachpersonen und Menschen, die Bock haben, mit uns an dem Thema zu arbeiten. Judith hat es gerade schon angesprochen, wir haben auf jeden Fall einen Zeitslot zwischen der Anstellung und dann auch den ersten Versorgungen, wo es rein um konzeptionelle Arbeit geht und auch um Teamfindung. Und gerade in dem Prozess ist es uns ganz wichtig, von Anfang an auch das komplette Team mitzunehmen, auch in sowas wie ein Wording zu gehen, genau solche Fragen zu klären, wie was bedeutet eigentlich queer, wenn wir von queer sprechen, was bedeutet eigentlich geschlechtliche Vielfalt, viel mit Praxisbeispielen zu arbeiten, um dann sicher auf dem gleichen Punkt stehen zu können oder auf einem ähnlichen Punkt mit ähnlichen Werten und ähnlichen Ideen dahinter, um dann gebrieft in die Versorgungen ab Mai starten zu können.
Sehr gut.
Werdet ihr bewusst mit dem Schwerpunkt und mit der Spezialisierung auf Patienten- oder Kundensuche dann auch gehen? Oder wollt ihr von Anfang an der Pflegedienst sein, der das Thema auf eine normale Art, unterschwinglich, halt so behandelt, wie ihr denkt, es wäre absolut Richtiges zu tun?
Das finde ich eine super schwierige Frage, weil der Punkt ist, was ist normal, wenn es um das Thema Pflege und Sexualität geht? Das Thema ist super sensibel, neigt tatsächlich auch dazu, in so eine, wir sprechen von einer Schmuddelecke geschoben zu werden. Pflege ist schon schwierig, Sexualität und Pflege ist schwierig. Allein die Vorstellung, wenn jemand irgendwie pflegebedürftig ist und auch noch Sexualität hat, ist irgendwie, also ist total schwierig. Deshalb ist unsere Wunschvorstellung natürlich die zu sagen, wir sind ein ambulanter Pflegedienst und bei uns kann man über Sexualität sprechen und wir sprechen gerne über Sexualität und gleichzeitig werden wir so sensibel wie möglich dieses Thema Sexualität im Alter und auch geschlechtliche Vielfalt als Aushängeschild nutzen. Damit sind wir uns sicher, dass wir auch eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und eine bestimmte Zielgruppe wieder nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Testballon auch an unserer Idee und an unserem Konzept, zu schauen, wie kommen wir mit welcher Kommunikation an. Ich glaube, da muss es auch zwischenzeitlich ein bisschen wehtun, um unseren Weg zu finden und dann auch genau mit den Personen und mit den KlientInnen zu arbeiten, die sich auch einfach für das Thema interessieren und da Interesse dran haben.
Und wie groß ist eure Zielgruppe in eurer Umgebung?
Es ist so, dass man von einem Richtwert ausgeht, von circa 10% aller Menschen, die queer sind jetzt erstmal. Aber grundsätzlich sind wir offen für alle Menschen, egal welcher Art der sexuellen Identität oder Orientierung. Das heißt, tendenziell sprechen wir in Bremen von 30.000 pflegebedürftigen Menschen oder Menschen mit Pflegebedarf nach dem Sozialgesetzbuch. Und letztendlich, 10% der Menschen sind queer. Das heißt, das sind 3.000 Menschen.
Die sollen erstmal versorgt werden.
Und 30.000 wollen sicher über Sexualität mit uns sprechen. Ja, genau. Das steht fest. Ja.
Also wir werden viel zu tun haben in den nächsten Jahren.
Ja. Das würde aber auch bedeuten, ihr werdet ja auch gegebenenfalls einen Leistungskatalog anbieten, der sich von einem standardambulanten Pflegedienst, der sich bisher noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, abhebt. Welche Leistungen werden eure Kunden und Kundinnen da finden?
Genau, in erster Linie, Judith hat es vorher schon angesprochen, geht es um die sexualpädagogische, analog zur pflegerischen Anamnese im Rahmen des Aufnahmeprozesses. Und alles, was danach passiert, ist relativ bedürfnisorientiert. Streichen wir relativ, es ist bedürfnisorientiert. Je nachdem, wie der Aufnahmeprozess mit unserer sexualpädagogischen Anamnese aussieht, gibt es Wege. Es gibt den Weg, dann nie wieder über Sexualität zu sprechen, weil es klar verneint wurde, was wir trotz alledem alle halbe Jahr einmal kurz andeuten und wiederholen würden, einfach um das Thema wieder aufs Podest zu bringen. Es kann ja durchaus auch sein, dass gerade ein anderes Thema vorrangig ist, über das Thema Sexualität aber vielleicht einfach nochmal gesprochen werden will. Die Erfahrung zeigt auch, dass man klar Räume schaffen muss, um über Sexualität zu sprechen. Weil wir das einmal angesprochen haben, wird es auch gern wieder weggeschoben. Das heißt, wir werden immer proaktiv in der Funktion sein, über Sexualität sprechen zu wollen, um den Raum zu öffnen.
Das bedeutet ganz konkret, das könnten Filmabende sein, wo es irgendwie darum geht, was weiß ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt so verschiedene Festivals, wo man letztendlich über, also queer Filmfestivals oder sowas, dass man sowas irgendwie mal anbietet, einen Film dahingehend oder auch einfach irgendwie einen Informationsabend zu einem gewissen Thema. Wir haben hier irgendwie Fun Factory um die Ecke, das ist Deutschlands bekanntester Toys-Hersteller, also Erwachsenenspielzeug.
Sexspielzeug.
Genau, Sexspielzeug, genau. Dahingehend letztendlich geht es einfach, also dieses Thema besprechbar machen und letztendlich auch dazu einzuladen, proaktiv Angehörigenarbeit dahingehend auch mit zu verbinden. Deswegen ja auch diese Beziehungs- und Paarberatungsstelle, um zu sagen, okay, wir haben da schon mal einen Fuß in der Versorgungstür sozusagen. Das ist ein sehr sensibles Thema. Die Menschen gehen tendenziell eher noch zur Psychotherapie und zum Coaching wie zu einer Paarberatung, weil da müsste ich mir ja eingestehen, dass ich faktisch ein Problem habe. Aber das ist Hannas Lieblingsspruch eigentlich immer an der Stelle, dass die Menschen nicht früh genug zu einer Paar- und Beziehungsberatungsstelle kommen können, weil auch hier ist präventiv ganz viel möglich. Und es geht wie immer in unseren Kontexten, Pflege- und Gesundheitsbereich, um das Thema Kommunikation. Es geht darum, auch hier sozusagen miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen über Bedürfnisse, über letztendlich, ich habe irgendwie oft eine Pflegesituation, habe noch zusätzlich Kinder, habe dann irgendwie noch, soll noch eine Beziehung irgendwie führen. Also wie passt das alles zusammen, ne? Und welche Möglichkeiten gibt es auch sozusagen Räume zu schaffen? Und das sozusagen glauben wir, dass das ein rundes Konzept ist. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie das dann auch tatsächlich angenommen wird. Aber da gibt es eben noch keine Erfahrungswerte. Das machen wir zum ersten Mal.
Und auch eine Leistung, die wir anbieten, du hast jetzt ganz viel von dem Bezugssystem gesprochen, genau die Leistung bieten wir natürlich auch für unsere KlientInnen an. Alle Themen rund um Sexualität, sexuelle Identität, vielleicht auch Lust auf Paarbeziehung, sind Themen, die durchaus in der Sexual- und Beziehungsberatung besprochen werden können. Und ja, das sind tatsächlich alles Privatleistungen, die sind nicht über einen Katalog mit den Krankenkassen abrechenbar, einfach weil das Thema keinerlei Präsenz hat. Ja. Auch da sind wir an Ideen dabei und unser großes Motivationsziel ist es tatsächlich, Vereinbarungen zu schaffen, um genau dieses Thema Sexualität, durchaus auch Sexualberatung, in die Pflege mit reinzubeziehen und da vielleicht auch eine Refinanzierungsstruktur hinzubekommen, um das irgendwann in der Perspektive nicht mehr als Privatleistung anbieten zu müssen.
Erzählt uns doch mal ein bisschen von Hürden, die ihr schon meistern musstet in den letzten Wochen. Oder lief alles glatt bisher?
Also mir fällt dazu direkt eine passende Hürde ein, die ich tatsächlich auch in meine Abschlussrede vom Masterstudiengang eingebaut habe. Hat noch relativ wenig mit der Selbstständigkeit zu tun, beschreibt aber so ein bisschen das Feld, in dem wir uns bewegen. Und das ist die Frage nach meinem Studium der Sexualwissenschaft mit der großen Nachfrage, was, das kann man studieren? Mit der klaren, etwas genervten Antwort, ja, kann man. Und das beschreibt so ein bisschen das Thema, wir bekommen ganz, ganz viel Zuspruch. Ich würde aber sagen, eine der größten Hürden ist, dass unser Thema wahnsinnig erklärbar ist. Aber andererseits schon auch die Frage dahinter, brauchst du es wirklich? Also was soll das jetzt noch? Irgendwie Sexualität und Pflege reicht nicht schon, wenn es nur eine Pflegebedürftigkeit ist. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Also diese die Erklärbedürftigkeit, glaube ich, von dem speziellen Schwerpunkt, den wir setzen, kostet manchmal Nerven und Überwindung auch darüber zu sprechen, im Sinne von, jetzt muss ich es nochmal erklären.
Aber das machen wir voll gerne. Ein Beispiel, wir haben Büroräume besichtigt und die Maklerin hat dann irgendwie direkt im Endeffekt, also man knüpft so an die Lebensrealität der Menschen damit. Das finde ich spannend zu beobachten. Dem Moment, wo wir das so näher ausgeführt haben, fing sie auf einmal an und sagt so, ja, okay, sie regelt halt auch alles irgendwie für ihren Großvater und sie findet es voll spannend, weil sie halt gerade in der Situation ist, dass sie irgendwie vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht und das halt alles sehr viel ist, weil sie ist halt irgendwie berufstätig, sie hat irgendwie halt eine Beziehung, sie hat halt irgendwie den Großvater, um den sie sich sorgt, so. Und das ist halt genau dieses Thema, wo man da einfach dann so die Lebensrealität von Menschen irgendwie plötzlich betritt, die jetzt vermeintlich erstmal mit Pflege so gar nichts am Hut haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten und das zeigt mir einfach wieder, dass halt Pflege ein Thema ist, was einfach alle Menschen angeht und wir können uns absolut überhaupt gar nicht erlauben, dass wir ein so schwieriges Bild auch von Pflege vermitteln teilweise, dass wir auch so schlecht über den Beruf reden bei all den Schwierigkeiten, die das Berufsfeld auch irgendwie in sich trägt, aber das sind letztendlich Rahmenbedingungen, die Menschen gemacht sind, die auch Menschen anders wieder auch sozusagen aufs Feld setzen können. Und ich finde das ganz spannend. Ich bin ja auch beim IPAC mit organisiert. Da gab es ja auch schon mehrere Folgen und ich finde es einfach spannend zu sehen, bei all dem, was wir strukturell versuchen irgendwie anzuschieben, dann jetzt aber auch nochmal diese praktische Seite in den Blick zu nehmen und wirklich irgendwie auch die KollegInnen vor Ort anzustecken und einfach so dieses sehr theoretische und was kann man nicht alles irgendwie machen, runterzubrechen und es einfach mal zu machen. Und das finde ich irgendwie echt spannend und da habe ich einfach Bock zu.
Ich möchte trotzdem noch eine Hürde ergänzen und ich glaube, die Hürde, die bezieht sich einfach auf die Selbstständigkeit im Allgemeinen. Das ist ein riesiges Schiff, das wir da zu schaukeln haben. Viele sagen es und tatsächlich ist es auch so, wir gehen komplett raus aus der Sicherheit, aus den Sicherheiten, die wir haben. Wir geben uns komplett auf neues Terrain, auf allen Ebenen. Wir haben Lernkurven, die sind exorbitant von Tag zu Tag. Es ist Wahnsinn, mit welchen Themen wir uns befassen und auch befassen müssen, mit denen wir uns, wenn uns jemand gefragt hätte, freiwillig nie befasst hätten.
Stimmt.
Trotzdem ist es gut und es ist tatsächlich so vielfältig, wie wir uns in dem Wortspiel in dem Bereich unseres Unternehmens vielfältig selbstständig machen, dass es wirklich zum Teil sehr, sehr herausfordernd ist und gleichzeitig sehr mindblowing ist und sehr, ja, einfach eine gute Lernkurve gibt. Und ich habe schon zu Judith gesagt, wenn ich in 2-3 Jahren ganz, ganz viel Zeit habe, weil alles super läuft, wir alles digitalisiert haben und wir ein geniales Team geschaffen haben, dann setze ich mich hin und schreibe mein erstes Buch zum Thema Praxiserfahrung, wie gründe ich einen ambulanten Pflegedienst, aber wirklich von A bis Z, weil meines Erachtens ist das genau das, was momentan noch fehlt. Keine Ahnung, wie das die Leute vor uns gemacht haben, aber es ist eine krasse Herausforderung.
Mhm. Ja, und eine Herausforderung steht noch bevor. Ihr habt eben schon den Aufruf gestartet, Pflegekräfte werden gebraucht, das ist klar. Jetzt seid ihr aber hier in einem Podcast, wo wir natürlich auch dieses Thema kritisch einmal kurz zumindest anreißen müssen. Wobei ich tatsächlich, ich will nicht die Antwort vorwegnehmen, aber das wird ja eine Hürde sein. Also für wen ist das keine Hürde? Aber glaubt ihr und erhofft ihr euch eher durch ein starkes Commitment zur Sache, die ihr vertretet, ihr beide, vielleicht mehr Bindung, weniger Fluktuation, größeren Zulauf?
Ich habe kurz gezögert, das hat aber überhaupt gar nichts mit der Antwort zu tun. Mit der Antwort sind wir uns nämlich relativ sicher. Ich glaube, wir können alle von uns sagen, dass Unzufriedenheit am Arbeitsplatz passiert, wenn die Aufgabe nicht sinnstiftend ist und wenn ich mich nicht im Team wohlfühle. Und ich glaube, das sind Faktoren, die wir genau damit beeinflussen können. Wer zu uns ins Team kommt, weiß genau, für was er sich entscheidet. Für ein innovatives Konzept mit einem speziellen Schwerpunkt, der ist mir von Anfang an klar. Das heißt, der findet sich auch im Leitbild, im pflegerischen Konzept und im pflegerischen Arbeiten wieder. Und das kann ganz viel positives Klima schaffen, wenn man das will und wenn man darauf Bock hat. Und das kann dann, wenn man darauf Bock hat, natürlich auch binden ans Unternehmen, weil, wie Judith auch sagte, wir momentan einfach da eine Monopolstellung haben im Sinne von, da sind noch nicht viele Unternehmen drauf gekommen. Es kommen zum Glück immer mehr, Gott sei Dank. Und trotz alledem ist es einfach noch eine Seltenheit. Und da muss ich mich bewusst für entscheiden. Und wenn ich mich dafür bewusst entschieden habe, glaube ich, ist das schon ein großer Faktor, dann auch bleiben zu wollen, wenn es passt.
Ja, und so wie ich auch gesagt habe, wir wollen ja einen relativ partizipativen Prozess von Anfang an anstoßen mit den KollegInnen zusammen. Und wir wissen auch, das ist nicht jedermanns Sache. Aber auch das ist halt so das Thema, wo wir sagen, ja, okay, es muss ja halt beiderseits auch passen. Da sind wir sehr, sehr klar letztendlich, dass wir irgendwie Lust haben auf motivierte Personen, die Lust auf Pflege haben und die da genauso den Sinn drin sehen, wie wir das tun. Und damit, glaube ich, werden wir auch Erfolg haben. Also, wenn wir nicht daran glauben würden, dann würden wir nicht all in gehen mit dem Thema Selbstständigkeit und würden letztendlich das so betreiben.
Ja. Ich bin wirklich richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt, was ihr da vielleicht mal in einem Jahr oder so berichtet, weil es ist ja mal ein komplett anderer Ansatz. Jetzt mal unabhängig vom Schwerpunkt. Aber wenn man heutzutage mit Pflegediensten spricht oder Pflegediensten, die sich innovativ auf die Fahne geschrieben haben und wie sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter kommen und dass die Mitarbeiter bleiben, so, dann redet ja jeder nur von Digitalisierung oder von der 1%-Regelung, hurra, ich darf jetzt einen Firmenwagen fahren oder so und glauben, das sind die strategischen Schachzüge, die heutzutage getan werden müssen, um die Leute zu halten. Kenn wenig Erfolgsgeschichten jetzt, also krasse Erfolgsgeschichten, wo es, ja, da, das funktioniert. Also der Firmenwagen, also der, also seitdem wir einen Firmenwagen haben, bleiben sie alle da. Das berichtet. Aber das Ganze mal schwerpunktmäßig zu treiben, das ist nämlich auch etwas, glaube ich, diese Commitments hat man, im Krankenhausbereich hat man die viel mehr, diese Commitments für die Intensivpflege zum Beispiel oder sowas. Das sind ja, also da diese Identifikation nicht mit der breiten Masse, sondern die Identifikation, die Spezialisierung, das ist mein Job und ich bin hier genau in dem Punkt, bin ich genau wichtig und ich bin nicht ersetzbar.
Ja.
Doch, ich bin ersetzbar natürlich mit Schulung und mit Aufwand, aber ich weiß nicht von heute auf morgen. Hier habe ich einen ganz anderen Wert, den ich in so ein Unternehmen mit einbringe, weil ich bin sensibel fürs Thema, ich bin spezialisiert, ich weiß, worum es geht und das kann nicht jeder einfach mal kurz kopieren, was wir hier als spezialisiertes Team tun. Und bin gespannt, ob das vielleicht die Zukunft ist, sich viel mehr in so einem Spirit auch irgendwo zu committen, statt im Dienstwagen.
Wir sind überzeugt davon, dass es das ist.
So nämlich.
Es ist doch so, als würde Digitalisierung der Schlüssel sein, dass die Leute nie wieder kündigen.
Also das, ich glaube, es ist die Mischung. Es ist einerseits irgendwie die relativ schnell erkennbaren Benefits im Sinne von, wow, cool, vielleicht ein Dienstwagen, ein Fahrrad, was irgendwie passt, irgendwie Digitalisierung, was mir die Arbeit erleichtert, da weiß ich nicht, weniger Stunden, die ich arbeiten muss fürs gleiche Geld. Das sind so die Benefits, die schnell wirken, die aber meines Erachtens keinen dauerhaft nachhaltigen Effekt haben. Anders wie die sinnstiftende Arbeit, die mir genau das gibt, zu sagen, okay, ich kann mitbestimmen, ich kann meine Expertise reinbringen, ich weiß was vielleicht andere im Team nicht wissen und ich kann darüber berichten. Das macht einen, ich glaube, erfüllten Arbeitstag aus.
Ja. Auch wenn eure Vision ist, dass das, was ihr macht, normal ist, irgendwann in allen Pflegediensten, ist es natürlich vielleicht in den ersten Jahren auch ein krasses Aushängeschild, was ihr auch ausnutzen sollte. Also warum denn nicht? Also das ist ja schon...
Ja.
Schon vielleicht auch Teil des Leuchtturms.
Ja. Eine Menge Pioniersarbeit, ja.
Ja gut, IPAC, Pflegepioniere, da sind ja überall, das sind ja nur noch, das ist ja alles hier, wie sagt man, Köln ist halt hier Klüngel.
Alles Pioniere, PionierInnen.
Mit Kündigungsfristen, das reicht ja auch noch bis zum 1. Februar easy, also
ja.
3 Monate in der Regel.
Im Zweifelsfall Aufhebungsvertrag.
Genau, für die Sache.
Alles für die Sache.
Ein Benefit könnte ja besonders guter Kaffee sein.
Mhm.
Diesen Benefit könntet ihr ja auf eure Homepage schreiben.
Frech.
Ganz frech. Ja. Ja, lieber Sören, die Homepage steht ja noch nicht, wie du weißt.
Jawohl.
Ja, genau. Nee, die Homepage ist gerade in der Entwicklung. Wir sind gerade dabei, unser Corporate Design entwickeln zu lassen. Tatsächlich gehen wir auch in professionelle Hände, weil wir können sicherlich in der Pflege viel, aber auch nicht alles. Und dementsprechend, genau, geben wir das auf jeden Fall ab.
Wir wollen es spannend halten, deshalb sind wir auf Instagram aktiv. Das wird euch aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt.
Genau.
Und planen den Launch der Homepage zum Januar 2024. Und bis dato sind wir eben noch über Social Media erreicht.
Ja.
Und auch über Mail.
Sehr gut. Und damit kommen wir tatsächlich jetzt zu unserer letzten Frage, die wir ja wie immer stellen, nämlich, wie trinkt ihr denn euren Kaffee? Was wäre für euch ein sehr guter Kaffee als Benefit?
Wir trinken ja unseren Kaffee am liebsten schwarz mit ein bisschen Hafermilch.
Und regional. Wir legen sehr viel Wert auf regionale Bohnen und gießen von Hand unseren Kaffee auf.
Regionale Bohnen, ja.
Ich wollte gerade fragen, wo kommen die regionalen Bohnen her?
Regional gekauft.
Regional importiert und gekauft.
Zum Beispiel bei Lloyd Kaffee.
Ja, ja gut, ich meine, Bremen, das ist natürlich schon irgendwie...
Kaffeestadt.
Nee, ich wollte, das ist ja auch regional. Das kommt ja bei euch an quasi.
Eben, darum. Genau. Total regional.
Tja, deswegen trinke ich nur Bier.
Sauber.
Morgens schon, meistens.
Ja, Hafermilch begründet im Geschmack oder begründet in veganer Ernährung?
Begründet im Geschmack, aber durchaus auch.
In der vegetarischen Ernährung.
In der vegetarischen Ernährung und auch, ja, so ein bisschen bewusster Konsum.
Mhm. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, dass ihr da sein durften.
Es hat mich sehr gefreut.
Sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und wir sollten in einem Jahr uns nochmal sprechen.
Genau.
Ja, vielen Dank für die Plattform.
Ja, sehr gerne. Kommt ja jetzt bei uns große Mode, zum zweiten Mal in den Podcast zu kommen.
Cool. Freuen wir uns drauf.
Ja.
Und natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ich sage jetzt nicht Glück, weil das braucht ihr, glaube ich, nicht, sondern wirklich einfach Erfolg.
Lieben Dank.
Vielen Dank.
Glück ist für die Dummen. Schönen Abend.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.